Ich möchte heute einen Vortrag halten zum Thema die Kraft oder die Macht der Mantras. Ich habe eigentlich diesen Vortrag vorbereitet für Menschen, die am Zukunft Erde Festival waren und sich angesprochen fühlen.
Ups, Gadat, du noch nicht das praktisches
machen. Gadata ist der praktischste von uns allen. Also wenn müssen wir auch das. Nicht du! Ananda Chitana, David oder ein. Das ist ja wie in der Behindertenakademie in Schönau. Die schmunzeln schon, das kennen wir schon. Ich hatte also diesen Vortrag ursprünglich vorbereitet für, als Nachfolgevortrag könnte man sagen, für das, was ich in Zukunft Erde Festival gesagt habe. Aber ich sehe jetzt, dass die meisten von euch schon in der spirituellen Praxis des Krishna-Bewusstseins wohl bewandert sind und werde mir ein bisschen überlegen, wie ich euch spirituell heute erreichen kann. Ich sehe auch, dass die Bodhis gekommen sind von Dresden, wie Medini und seine Frau Yamuna, die Astrologin und die Krishna-Devotin und Krishna und Mangala und Armin vor allen Dingen. Und da sehe ich auch, dass viele Devotees oder einige unserer Devotees, die in Indien waren, wieder da sind. Also wenn ich in meinem Herzen suche und als jemand, der schon lange das Mantra chantet, jetzt schon über 30 Jahre das Mantra chantet, dann wird mir immer ein Punkt sehr, sehr bewusst. Das Mantra hat entweder Kraft und offenbart sich oder hat keine Kraft und offenbart sich nicht. Und was das heilige Mantra dazu bringt, sich zu offenbaren und sagen wir mal die spirituelle Welt vor uns, vor unserer Wahrnehmung, sichtbar zu machen, sind ein paar Dinge, die man als Mantra Sadhana bezeichnet. Sadhana sind Übungen, die jede spirituelle Praxis begleiten. Wenn diese Übungen da sind, dann wirkt diese Praxis sehr schnell. Und wenn diese Übung fehlt, dann kann es sein, dass man für Hunderte und Tausende von Jahren die Praxis macht, aber das wird sich nicht so entfalten. Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was in meinem eigenen spirituellen Leben dazu geführt hat, dass ich so viel Vertrauen habe in die Kraft des Mantras. Es gab nämlich einen Punkt in meinem eigenen in meiner eigenen spirituellen Entwicklung, wo ich plötzlich spürte, dass ich vor eine Wahl gestellt war. Entweder die Wahl in die Geheimnisse des spirituellen Lebens einzudringen oder mich einfach weiterhin abzulenken und vor den Geheimnissen stehen zu bleiben. Es reicht nicht, den Berg zu erreichen. Der Berg muss sich öffnen. Also es reicht nicht, einfach nur eine spirituelle Übung zu bekommen oder auch eine Einweihung darin zu kriegen. Es ist wichtig, dass sich das öffnet, dass es sich einem mitteilt, was da drin ist. Gut. Die Kraft der Mantren. Ich habe ein interessantes Buch gelesen, also was ich in der Bibliothek meines Gastgebers fand, was mich einfach sehr inspiriert hatte. Und zwar Gibt es in Deutsch in Englisch ein Buch namens Mantramahodadi, ein Buch aus dem 16. Jahrhundert. Es ist interessant, dass die Publishers, die Verleger dieses Buches, es wichtig fanden, eine Art, wie soll ich mich ausdrücken, Disclaimer an den Anfang ihres Buches zu schicken. Eine Art Zusatz sozusagen, eine Art, sagen wir mal, Erklärung, dass sie keine Verantwortung dafür übernehmen könnten, was jetzt geschehen würde für den Leser dieses Buches, wenn er diese Mantren anwenden würde. Es ist ungefähr so wie hier im Westen, da werden Medikamente manchmal ausgegeben und dann steht darunter so eine Notiz. Also was immer geschieht, wenn diese Medikamente genommen werden, das geschieht ganz und gar auf Eigenverantwortung, nicht auf die Verantwortung des Herstellers dieser Medikamente. Und sowas findet man also jetzt, ich lese es euch mal vor, sind die Verleger. Wenn irgendein Mensch auf der Grundlage der Mantren, die hier in diesem Buch gegeben werden, schlimme Tätigkeiten ausübt, die den Verlust bei anderen herbeiführen, dann sind der Drucker, sind die Druckenden, die Autoren, die Editeuren und die Übersetzer, sind allesamt nicht verantwortlich, was geschieht. Die Mantren und die Yantren, die in diesem Buch gegeben werden, wenn sie von irgendjemandem ausprobiert werden und der keinen Erfolg damit kriegt, ist das ganz und gar abhängig von dem, der diese Mantren chantet. Der Autor, die Editeure, die Übersetzer und auch der Drucker und Verleger ist nicht dafür verantwortlich, was passiert, wenn jemand keinen Erfolg hat bei der Ausübung dieser Mantren. Ferner möchten wir unsere Leser darauf hinweisen, dass die Mantren nur genutzt werden dürfen, um der Menschheit zu dienen. Die Mantren in diesem Buch sollten nicht für heimtückische Aktivitäten genutzt werden. Wenn jemand mit diesen Mantren eine heimtückische Absicht verfolgt, werden die Handlungen, die aus dieser Absicht hervorgehen, ganz und gar seine Verantwortung sein, nicht die Verantwortung der Verleger. Wenn wir sowas lesen, wir denken, oh mein Gott, ich halte Dynamit in den Händen und wenn ich dieses Dynamit jetzt also nicht richtig einsetze, dann kann ich niemanden dafür verantwortlich machen, außer mir selber. In Indien ist es bekannt, dass die Mantren unglaublich Kraft haben. Und es ist auch bekannt, dass diese Kraft entweder genutzt werden kann oder missbraucht werden kann. Warum ist der Klang, Mantren sind ja Klänge, so wahnsinnig machtvoll, dass die Verleger eines Buches unbedingt diesen Disclaimer daran bringen müssen? Es liegt daran, dass die Mantra-Shastras uns sagen, dass die gesamte Wirklichkeit auf Schwingungen ruht. Krishna in der Bhagavad Gita spricht davon, dass die ganze Welt, das heißt all die Atome, all die Moleküle, aber auch die Sterne in ihren Sternbahnen auf Perlen gleichen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Die Schnur, auf der alles, was wir hier sehen, ruht, die Grundlage des Daseins, ist physikalisch genannt Frequenz, also Energie und Teilchen. Aber spirituell gesagt, ist die Energie Gottes, Energie, die in Form von Klang in diese Welt hineinkommt. Am Anfang ist der Klang. sagen auch die Christen, glaube ich. Am Anfang ist das Wort, und das Wort ist wo? Das Wort ist bei Krishna. So, das war die Heiligen Schriften des Vedanta Sutras sagen, dass diese Welt aus Klang besteht. Und wenn wir von dieser Welt frei werden wollen, müssen wir den Klang nehmen, den heiligen Klang des Mantras, um dieser Welt zu kommen. Anuvriti Shabdat. Anuvriti Shabdat, wiederholen die Schriften immer wieder. Die Welt besteht aus Klang, und wenn du frei werden willst von der Kreislauf der Geburten und Tode, musst du den heiligen Klang intonieren. Du musst das Mantra haben. Der Eingang in die Welt ist Klang, und der Ausgang aus dieser Welt ist auch Klang. So gibt es in den Heiligen Schriften verschiedene Mantren. Es gibt zum Beispiel ein Mantra, was ich euch heute vorchanten möchte. Ein sehr schönes Mantra, was ich gechantet hatte, als ich ein bisschen in physischen Schwierigkeiten war. Es ist ein Mantra, mit dem man sogar den Tod überwinden kann. Es gibt in Indien ein Hospital, wo dieses Mantra tatsächlich als Therapie dem Tod geweihten Patienten gegeben wird. Und es hat sich erwiesen, dass sehr komplexe medizinische Vorfälle, die durch härteste Unglücksfälle hervorgerufen wurden, abgewehrt werden konnten. Dieses Mantra wird also Todesfälle ab, so heißt es in den Schriften, die durch Schlangenbisse erzeugt werden, Blitzschlag, man hat Leute, die vom Blitz geschlagen sind, mit diesem Mantra belegt, und Unfälle aller Art. Daneben hat dieses Mantra eine große heilende Wirkung. Selbst Krankheiten, die bei Ärzten als unheilbar gelten, werden durch dieses Mantra geheilt, wenn es mit Ernsthaftigkeit, Vertrauen und Hingabe gesungen wird. Dieses Mantra ist eine Waffe gegen alle Krankheiten. Ja, man besiegt den Tod mit diesem Mantra. Klangschwingung ist überall. Schwingung ist überall. Zum Beispiel Krankheit, etwas, was manche von uns beschäftigt, heißt, dass diese Schwingung, diese Energie irgendwie blockiert ist. Wo immer der Energiefluss blockiert ist, taucht eine Krankheit auf. Es ist fast so, wie wenn ein Fluss blockiert wird, dann sammelt sich das Wasser, wird bald schal, riecht übel und ist die Ursache von Krankheitsherden. So, der Energie kommt, wird ins ist Schwingung, und die Schwingung kann dafür sorgen, dass die Energie in uns zum Fließen kommt. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr sitzt und chantet, wie plötzlich das Herz aufgeht, wie eine Blockade scheinbar gebrochen ist und ihr dann auf eine andere Bewusstseinsstufe kommt? Habt ihr das schon mal gemerkt? Hast du schon mal gemerkt, Sarashi?
Ja.
Brahat, hast du es auch schon mal gemerkt?
Was machst du da?
Noch nicht so stark. Da komme ich dann gleich dazu. Dieses Mantra, was ich jetzt für euch chante, ist sehr, sehr powerful. Ich will es mal sagen. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukramaiva Vandanam Mrityor Mokshiyamamritat. Das ist ein Mantra zu Shiva. Wir verehren den dreieugigen Shiva, der wohlriechend ist und alle Wesen ernährt. Möge er uns vom Tod befreien und uns dazu reif machen, zur Unsterblichkeit zu gelangen. Mögen wir von der Pflanze des Materiendaseins, aus dem Wald des Materiendaseins abfallen, genau wie eine reife Frucht von der Pflanze abfällt. Yes. Das ist ein Mantra, welches herzlich willkommen. Spät kommt ihr, aber ihr kommt. Ich hoffe, dass ihr noch einen Platz findet. Urteil gibt es drei Arten von Klangquellen. Es gibt ganz viele, aber ich mache drei Einteilungen heute mal. Zunächst einmal die Stimme. Ich könnte auch anfangen mit den Steinen, die aufeinander prallen, aber dann wird das zu detailliert. Die menschliche Stimme. Es gibt auch Klang, der sich im Geiste, zum Beispiel im Traum, manifestiert. Und es gibt Klang, der nicht aus dem Körper, also der Stimme, und auch nicht aus dem Geist, dem Denken entsteht, sondern von der spirituellen Wirklichkeit herunterkommt. Ich möchte euch Beispiele geben für diese drei Arten von Klang. Wenn ich mit meiner Stimme einen Klang mache oder mit einem Gerät, wir machen mal mit einem Gerät einen Klang. Ist das ein materieller Klang? Das ist von einem materiellen Instrumenten, von materiellen Dingen gemacht worden. Ne? Dann gibt es jedoch auch Klang, der sich nicht mehr in Geräten oder in Stimmbändern aufhält, sondern rein im Geiste ist. Ich habe einmal eine Erfahrung davon gemacht, die mich sehr überrascht und ein bisschen peinlich berührt hatte. Ich war in Zagreb gewesen und hatte mich im Zimmer aufgehalten zu einer Tagesrast. Ich schlafe manchmal gerne und mache ein kultiviertes Gentleman-Schläfchen über Tag. Und plötzlich hörte ich ganz laut die einleitenden Gitarrenriffs von I Can't Get No Satisfaction. Es war von einem Schlager der alten Zeit. Es war dermaßen laut, dass ich aus meinem Bett in Zagreb herausfiel und auf den Boden. Und als ich auf dem Boden war, guckte ich um und schaute, ob ich an dem Lautsprecher von Keith Richards Gitarre gelandet war. Ich habe in meinen Gedanken Musik gehört, die so laut war, dass ich aus dem Schlaf aufschreckte. Das war Klang. Bin dann rausgegangen aus dem Zimmer, habe gesagt, habt ihr hier heimlich weltliche Musik gehört oder laut gehört sogar? Und die sagten, was? Ja, I can't get no satisfaction. Nee. Wir haben gewusst, du nimmst ein Mittagsschläfchen und wir spielen dann doch nichts. Wo war dieser Klang? Der war im Geiste. Der war im Denken. In Träumen hört man das. Man hört manchmal eine innere Stimme, die einem sagt, tu das nicht, die einem vielleicht warnend darauf hinweist, nicht in eine bestimmte Richtung zu gehen und so weiter. Diese beiden Arten von Klang sind noch materielle Klangschwingungen. Es gibt jedoch einen Klang, der nicht mehr materiell ist, der ganz fein ist, der spirituell ist. Und dieser Klang wird nicht erzeugt von der Zunge, von den Stimmbändern und auch nicht von den Gedanken. Dies ist ein Klang, der aus einer anderen Dimension, nämlich der spirituellen Dimension, zu uns kommt und in unserem Herz wahrgenommen wird und unser spirituelles Herz erweckt und belebt. Es ist dieser spirituelle Klang, der herunterkommt von der spirituellen Dimension und der nicht von uns erzeugt wird. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Sehr oft ist es so, dass Leute, die Hare Krishna chanten, sagen, ja, aber wir chanten doch den Hare Krishna Mantra, Satchinanda Swami. Das wird doch erzeugt von unseren Lippen und von unseren Stimmbändern. Ich möchte euch sagen, wenn ihr ein Mantra chantet, was von euren Lippen und von euren Stimmbändern erzeugt wird, chantet ihr nicht ein spirituelles Mantra. Erst dann, wenn die spirituelle Kleinschwingung von der spirituellen Welt herunterkommt und sozusagen eure Lippen und euer Herz bewegt, dann habt ihr das Mantra. Ich möchte gerne ein Beispiel geben, weil dieser Punkt bestimmt einige von euch verblüfft. Ich habe euch heute zwei Medizinkapseln mitgebracht. In diesen Medizinkapseln befindet sich die Medizin drin. Die ist umschlossen von einer vegetarischen Kapsel. Die Kapsel selber ist nicht die Medizin. Es ist das, was da drin ist, was die Medizin ausmacht. Es könnte sein, dass, wenn ich jetzt den Versuch machen wollte, dass ich in diese eine Kapsel gute Medizin reintue und in jene Kapsel Ziankali, ein wichtiges Gift. Sie sehen absolut identisch aus. Aber sie sind völlig voneinander verschieden. Die Kapsel ist identisch, aber der Inhaltsstoff ist verschieden. So kann jemand ein Mantra chanten für Jahre, aber niemals das heilige Mantra haben. Er kann nur die Hülse haben, das Äußere, die Klangschwingung und so weiter. Was zieht, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur macht es sehr klar, ein richtiges spirituelles Mantra hat ja eine besondere Qualität. Seht mal, wenn ein Klang durch die Stimme erzeugt wird, ist der Klang immer verschieden von der Substanz.
Wenn ich zum Beispiel, Prabhupada hat das schon gesagt, wenn ich Wasser sage, Wasser, 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 Wasser,
habe ich noch lange kein Wasser hier drin. Denn Wasser und Wasser sind total verschieden in dieser dualen Welt. Ich müsste die Substanz nehmen und da reingießen und erst dann hätte ich Wasser. Auch das, was ich denke, der Klang, den ich denke, der feine Stoff, Klang, der meine Träume durchwebt, ist völlig verschieden von dem wirklichen Klang. Als ich in Zagreb glaubte, ich hätte eine Musik gehört, dass, als ich aufwachte, war die Musik weg. War nicht mehr da. Es war nicht so, dass ich tatsächlich neben dem Verstärker von einem Musikanten geschlafen hatte. War nicht so. Aber beim spirituellen Klang ist es anders als beim physischen und beim mentalen Klang. Beim spirituellen Klang ist die Substanz und die dieser Klang benennt, also das, was dieser Klang benennt, identisch mit dem Objekt selber. Krishna ist also Krishna. Die Klangschwingung Krishna ist identisch mit Gott. Nun gibt es ein ganz wichtiges spirituelles Prinzip. Wir können niemals von uns aus eigener Kraft zu Gott gelangen. Gott kann aber durch seine Kraft zu uns gelangen. Er steigt sozusagen herunter von der spirituellen Dimension und kommt in unsere Dimension hinein und wird da manifest. Krishna kommt jedoch nur, oder wen immer wir anrufen mit dem heiligen Mantra, wenn wir eine richtige Haltung haben. Krishna ist ja nicht wie ein Kellner, wo man ruft, hey Kellner, komm mal, ich will ein Süppchen haben und dir dann Trinkgeld geben. Wir können Krishna nicht so herbeibefehligen. Krishna kommt nur, wenn er die Haltung, den Spirit sieht, den Spirit der Hingabe, den Spirit der Liebe, den Spirit des Wissens über ihn und des Dienstes zu ihm. Man muss Wissen über Krishna haben, um mit ihm in Beziehung zu treten überhaupt. Und es ist wichtig, dass wir eine dienende Haltung dabei einnehmen. Und dann offenbart sich Gott. Dann steigt er herunter. Dann ist der Mantra nicht eine leere Hülse oder eine Hülse, die mit etwas anderem gefüllt ist, sondern dann ist plötzlich dieser Mantra mit Inhalt gefüllt, mit spirituellem Inhalt, und dann wirkt er. Dann wirkt er total. Wie wirkt das heilige Mantra? Das heilige Mantra wirkt auf zweierlei Art und Weise. Zunächst einmal wird der Geist geläutert, man wird frei von der ewigen Geißel der materiellen Anhaftung und Wünsche, die das Leben in eine bestimmte, das heißt in eine materielle Richtung ausrichten. Und durch, wenn man anfängt, das Mantra zu chanten, werden plötzlich Helfer herbeigerufen. Krishna arrangiert es, dass jemand, der ernsthaft sich hinsetzt und Hare Krishna chantet, Geweihte wird, die ihm weiterhelfen auf seinem Weg. Es ist magisch. Du könntest dich in der Wüste hinsetzen und chanten. Du wirst immer zwei Dinge merken. Der Geist wird geläutert und plötzlich triffst du Leute, die dir weiterhelfen auf deinem spirituellen Weg. Weil in dem Augenblick, wo jemand ernsthaft nach Krishna ruft, antwortet er, aber er antwortet durch seine Devotees, durch seine Geweihten. Es gibt ein interessantes Beispiel hierfür in den Schriften, die prostituierte Pingala. Ihr habt bestimmt im 11. Kanto einmal von ihr gelesen. Die Pingala stand an einem, wie war das, an einem Stadttor, es war ein Festtag, und sie machte das, was Prostituierte tun, Bewegung, aufreizende Art, um die Menschen, die in die Stadt gingen, anzuziehen und sie für eine Liebesnacht zu gewinnen. Aber keiner war an diesem Tag geneigt, die Pingala aufzusuchen und eine Nacht mit ihr zu verbringen. So ging sie schnell nach oben in ihr Zimmer, tauschte den Sari auf, machte eine andere Kleidung, andere Farben und dachte, jetzt wird's klar. Und ging nach unten und wieder, weiß nicht, was sie genau machen, aber komm her, all ihr feinen Männer, mit starker Kraft in euch, in den Lenden, kommt her zu mir. Nicht? Also keiner kam. Da überkam die Pingala plötzlich eine große Haltung der Entsagung. Sie sagte, was mache ich denn hier? Es ist ein heiliger Festtag. Ich mache Menschen, Männer, kirre, sagte man in meiner Zeit. Verrückt also. Und gewinnen sie für eine Nacht, was für armselige Männer, mit denen ich da Kontakt habe und wie armselig ich bin. Ich habe ja total vergessen, dass in mir der höchste Herr Rishikesh ist. Ich wende mich einfach jetzt ab diesem weltlichen Leben und fange an, dem Herrn zu dienen, genauso wie Lakshmi es tut. Das ist mein Vorsatz. Wisst ihr, warum Pingala diese Worte sprechen konnte und diese Absicht entwickeln konnte? Sie hatte gechantet vorher und sie hatte Sadhus getroffen. Hört diese unglaubliche Fabel, ich habe sie auch gestern gerade erst gehört. Pingala hatte einen Kunden, der nicht bezahlen konnte mit Währung, der dann aber ein Papagei gab in einem Käfig. Und dieser Papagei hatte in der Vergangenheit mit Sadhus zusammengelebt. Er war die Sadhus, die Devotees, hatten ihn aufgehängt, also nicht aufgehängt, den Käfig aufgehängt, in dem Ashram, wo sie waren, und der hatte ganz viel den heiligen Namen Ramas gehört. Ram, 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 Ram. Und so hatte Pingala irgendwann mal diesen Papagei bekommen, der immer Ram chantete. Und an einem Tag hatte sie wieder eine Enttäuschung erlebt und dachte sich, ach Ram, ich habe dich vergessen. Hat voller Hingabe mit dem Papagei zusammen Ram gechattet. Da war der Papagei, Ram, Ram, Pingala, Ram, Ram, chantete zusammen. Und nachdem sie das ein paar Mal gemacht hatte, mit einer flehentlichen hingebungsvollen Weise den heiligen Namen Ram gechantet hatte, ergab es sich, dass eine große Persönlichkeit zu ihr kam, aber nicht so wie die anderen Männer, sondern um sie zu erleuchten im spirituellen Leben. Das passiert immer, wenn man die heiligen Namen des Herrn richtig chantet, wenn der Mantra richtig intoniert wird, dann vergehen einem die materiellen Wünsche und Devotees, spirituelle Menschen, kommen plötzlich, werden in das Leben geschickt und sind plötzlich da. Manche Hare Krishnas chanten nicht richtig und vermeiden die Gemeinschaft von Devotees, weil sie wissen, wenn ich theoretisch richtig chanten würde, das Mantra mit dem richtigen Sadhana intonieren würde, dann passiert in mir etwas und meine Lebensbahn wird sich verändern. Gestern in dem großen Vortrag hatte jemand gefragt, was passiert denn auf dem spirituellen Weg? Und ich hatte gesagt, Sie werden jemanden kennenlernen auf dem spirituellen Weg, der sich in dieser Weise noch nie so gezeigt hat. Sie werden den kennenlernen, der sie zum materiellen Dasein gebracht hat und im materiellen Dasein belässt. Sie werden ihr eigenes Ego sehen auf dem spirituellen Weg. Und dann müssen sie sich entscheiden, wollen sie Krishna oder wollen sie das Ego? Diese Prüfung wird für jeden kommen. Diese Prüfung bedeutet auch, dass man für Krishna für kurze Zeit durchs Feuer gehen muss. Das heißt, wenn man noch nicht frei von materiellen Wünschen ist und noch nicht so fortgeschritten ist, muss man sich entscheiden, ich will theoretisch den Versuch unternehmen, ein Devotee des Herrn zu werden. Theoretisch. So, ich komme jetzt, also es ging mir darum zu sagen, Mantren haben Kraft. Das liegt daran, weil die Mantren nicht, also die heiligen Mantren, es gibt alle möglichen Arten von Mantren, nicht materiell sind. Sie tragen in sich die spirituelle Kraft. Ähnlich so, wie, ich will mal sagen, eine Pille in sich den Wirkungsstoff trägt. Dieser Wirkungsstoff oder diese spirituelle Natur des Mantras wird jedoch erst dann eintreffen und für uns spürbar werden, wenn wir das Mantra in der richtigen Art und Weise chanten. Und zwar in einer Weise, die Krishna bewegt zu erscheinen. Wenn wir das nicht tun, dann wenn wir Krishna nicht bewegen zu erscheinen, können wir lange chanten, aber wir werden nicht die Süße und die spirituelle Kraft des Mantras erfahren. In Jugoslawien habe ich einen Vortrag gegeben über das Thema Krishna erscheinen zu lassen in unserem Leben. Ich habe gesagt, dass wir Krishna rufen müssen und dass wenn Krishna dann an unserem Herz andockt, also dann kommt, dass dann der eigentliche, der innere Wandel losgehen kann. Und hat ein Beispiel gegeben, als die Nazis in Deutschland, von Deutschland aus Frankreich überfielen, war es sehr schwierig, sie zu besiegen. So hatte ein amerikanischer General die Idee gehabt, mit der Navy die Soldaten zum Ufer zu bringen, zu dem der Normandie. Und dann ging die Navy an Land und dann kam ein kurzer Kampf, ein Scharmützel und dann konnten die Nazis gepackt werden. So war das. Eine sehr berühmte Sache, die mir Ravindra Swarupabhu auch mal erzählt hat und die viele von euch sehen ja regelmäßig Kinofilme, in dem Steven Spielberg Film auch dargestellt wurde, mit dem verlorenen Soldaten oder ich kenne mich jetzt nicht so aus. So, wir müssen Gott erlauben, ans Land zu kommen. dann kann der Kampf losgehen. Ja. Wir müssen Krishna erlauben, an uns, in unser Herz zu kommen. Dann kann der Kampf losgehen. Der Kampf der Sonne gegen die Dunkelheit. Wo immer Gott erscheint, ist es so, als würde die Sonne erscheinen. Und wo immer die Sonne erscheint, geht die Dunkelheit weg. Ein für alle Mal. Die meisten von uns haben Angst vor dieser Begegnung mit dem Göttlichen. Die meisten von uns sind Wesen der Dunkelheit, die das Licht scheuen. Aber ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres, als plötzlich zu erfahren, wie eine Intervention in unserer Psychologie stattfindet. Eine göttliche Intervention, unser Denken verändert, sodass wir plötzlich total glücklich mit spirituellem Leben sind und plötzlich total inspiriert den spirituellen Weg gehen. Da gibt es nichts Schöneres. Du brauchst Krishna, um zu Krishna zu kommen. Das heißt, du brauchst das heilige Mantra, um zu Krishna zu kommen. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du Krishna beim Chant nicht ablehnst, indem du unaufmerksam bist, indem du nicht in der hingegebenen Beziehung bist. Ich bin oft bei Devotees eingeladen und ich chante dann im Zimmer. Ich habe mir vorgenommen, immer für mich zu chanten, weil ich viele Jahre immer sehr abgelenkt wurde, wenn andere gechantet haben. Denn das Chanten, finde ich, oder das Mantra rezitieren, ist etwas total Persönliches. Und ich hörte da neulich jemanden wieder, der ein Stockwerk unter mir chantete, und das war sehr mechanisch. Ich hörte an der Art, wie er chantete, dass er ein Buch nebenbei las. Ich kenne das ja auch und kenne meine Klangschwingung dann auch. Er war nicht richtig da. Und dann sagte ich zu ihm, was ich jetzt vielen Leuten sage: Du musst dir vorstellen, dass du eine Beziehung aufnimmst. Während du das Mantra sprichst, trittst du in Beziehung mit Krishna und sprichst Krishna an. Einmal hatte ein Gottbruder von mir, der Giriraj Swami, mit Prabhupada war mit Prabhupada zusammen, meinem spirituellen Lehrer, und fragte Prabhupada: Hallo, 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 manche hören von euch noch nicht ganz zu, bitte hört zu. Er fragte Prabhupada: Wie soll ich denn chanten? Und er sagte, Prabhupada sagte dann: Genauso wie du jetzt zu mir sprichst. Eine Beziehung sollte man aufnehmen. Und so wie du in Beziehung trittst mit Krishna, in der Klangschwingung, passiert etwas Unglaubliches. Das materielle Bewusstsein verfliegt plötzlich. Einmal wurde Prabhupada von einem Journalisten gefragt: Was spürst du, wenn du den Hare Krishna Mantra chantest? Prabhupada sagte ganz schnell zurück: I feel no fear. Materielles Dasein heißt Kunta, Ängste, Unsicherheit, Sorgen. Wenn du chantest, vergeht das materielle Dasein, weil du auf die spirituelle Ebene kommst. Und du spürst nicht mehr das Fear. Gut, das ist jetzt nicht mehr ein Mantra-Vortrag gewesen für die Leute, die das erste Mal chanten, sondern für euch alle, die ihr schon lange in der Praxis seid. Ich möchte euch sehr bitten, einfach mal den Versuch zu unternehmen, Krishna in Form der Klangschwingung im Herzen zu anlegen zu lassen. Es wird eine kurze Shift im Bewusstsein geben. Ihr werdet sehen, wie ihr plötzlich nicht mehr materiell, wo ihr zunächst einmal ein bisschen unsicher seid. Ihr seid in einem neuen Erlebnisraum drin. Und dann wird plötzlich euer Bewusstsein shiften. Von der materiellen Ebene, eure materiellen Gedanken, werdet ihr auf eine Ebene kommen, wo es von Sonne und Licht erfüllt ist, wo ihr in der Gegenwart Gottes seid. Probiert es mal. glaube, einige von euch sind inspiriert an spirituellen Erfahrungen oder interessiert an solchen. Ihr werdet ein Wunder erleben. Mein letzter Punkt ist, dass es sehr wichtig ist für jeden Einzelnen von uns, der den spirituellen Weg geht, sein Dharma hier auf dieser Ebene zu finden. Wir kommen in eine Zeit hinein, die sehr interessant werden wird für uns. Es werden bestimmt viele Veränderungen in der Welt stattfinden. Das ist eigentlich nichts Neues, das passiert, verändert sich ja ständig. Aber es werden unerwartete Veränderungen geschehen. Und in dieser Zeit kommt es sehr darauf an, dass jeder Einzelne eine Haltung oder gesichert ist in seinem Leben, dadurch, dass er in oder sie in seinem Dharma, in seinem Sinn, in seiner Bestimmung lebt. Heute auf dem Herweg habe ich eine kleine Geschichte erzählt, die ich wieder erzählen möchte, weil ich so schön das ausdrückt, was ich damit meine. Und zwar hatte Lord Ramachandra einmal seinem militärischen Kommandanten eine Geschichte über das Dharma erzählt. Hatte gesagt, dass es einst einen Menschen gab, der durch einen wilden Dschungel ging und plötzlich von einem Tiger gestellt wurde. In letzter Sekunde gelang es ihm, einen Baum zu erklettern, aber weil der Tiger dermaßen hungrig war, lagerte er sich unter dem Baum ab und wartete und hoffte, dass der vom Baum runterfiel irgendwann. Das war eben wahrscheinlich so ein glitschiger Baum oder so. Und unser Mann saß jetzt im Baum. Der Tiger war nicht gewillt, von der Stelle zu weichen. Er wollte warten, bis der Mann runterkam. So in dieser Zeit turnte ein Affe im Wald herum und setzte sich nicht direkt in Reichweite des Mannes, aber er setzte sich auf den gleichen Baum nieder. Der Tiger schaute nach oben und sagte zum Affen: Affe, stoß den Mann herunter. Ich bin hungrig. Der Affe sagt, das kann ich nicht bringen. Der Tiger sagte: Affe, bedenke, ich bin dein Freund und Menschen sind deine Feinde. Ich kann das nicht bringen, sagte der Affe. Der Mensch kann nämlich Dharma erkennen. Er kann sein Dharma deutlich erkennen und Dharma führen. Das macht ihn besonders. Ich kann mich jetzt nicht gegen einen solchen Menschen versündigen. Darauf sagte der Tiger, der wirklich sehr hungrig ist, nach kurzem Überlegen: Hey Mann, da oben. Ja, sagte der Mann, was willst du? Du kriegst mich garantiert nicht zum Essen. Mann, stoß den Affen herunter. Ich bin so hungrig. Wenn du den Affen herunterschubst, werde ich dich verschonen. Ich werde hier weggehen, du kannst dann runterklettern und nach Hause gehen. Daraufhin ging der Mann zum Affen. Der Affe sagt, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Der Mann sagte, ich mach's. Und stieß ihn herunter. Der Affe fiel runter auf den Boden, direkt vor den Tiger. Und der Tiger schaute ihn herrschaftlich an. Er war sich zu schade, um Affenfleisch zu essen. Und sagte, habe ich es dir nicht gesagt? Der Mensch ist dein Feind. Ich bin dein Freund. Ich rühre dich nicht an. Geh jetzt nach oben und schubst den Menschen runter. Er ist nicht dharmisch. Er ist adharmisch. Und schlechter Gesinnung. Der Affe kletterte den Baumstamm hoch, setzte sich hin und sagte, ich kann es einfach nicht bringen. Dass dieser Mensch undarmisch handelt, mit schlechter Gesinnung von gemeiner Absicht heißt nicht, dass auch ich adharmisch handeln soll. Ich kann kein Dharma tun. Ich bin ein gewöhnlicher Monkey, ein gewöhnlicher Affe. Aber ich werde auf keinen Fall Adharma tun. Die ganze Welt kann sich unmöglich verhalten. Ich werde, damit war der Affe in seinem Dharma. Also, so Ramachandra erzählte das seinen Kommandanten und sagt, gab damit den Tenor seines Avatars an. Lord Ramachandra ist extra erschienen, um das Dharma zu etablieren und das Dharma auch zu zeigen. Es gibt unglaubliche Dharma-Diskussionen im Ramayana. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schön tiefe Diskussion. So, ich möchte euch in dieser Zeit sehr gerne inspirieren, möglichst euer Dharma zu finden und in eurem Dharma verankert zu sein. Lasst die Welt das tun, was sie tun wird. Ich habe in Indien einen größeren Astrologen aufgesucht und der sagte mir, in dem jetzt kommenden Jahr wird sich zeigen, wer ist. Das ist das Thema dieses Jahres. Ich möchte euch inspirieren, auch zu zeigen, wer ihr seid. Aber zu zeigen in eurem Leben oder zu manifestieren in eurem Leben, was euer Dharma ist, was eure einzigartige Bestimmung ist, um deren Willen ihr gekommen seid und geboren worden seid. Und ihr werdet sehen, dass denjenigen, der sein Dharma beschützt, der wird von seinem Dharma beschützt werden. Dharma ist eine unglaubliche Kraft. Es hält das ganze Universum zusammen. Es ist im Kosmos verbreitet. Prabhupada sagte einmal, das Dharma von Wasser ist es, flüssig zu sein. Das Dharma von Salz, salzig. Und das Dharma von Feuer zu brennen. Es ist das Gesetz, das inhärente, innewohnende Gesetz, was die Natur im Einklang mit diesem Gesetz vibrieren lässt. Der Mensch muss sich auch in dieses Gesetz hineinbegeben, das Dharma, um in Harmonie getragen zu werden von dem, was ihn umgibt. Und dieses Dharma zu erkennen, bedeutet letztendlich zweierlei. Wir sind ja Wesen, die mit einem Bein in der spirituellen Welt stehen und mit dem anderen Bein in der materiellen Welt. Wir sind ewige Seher, die im Augenblick in einem physischen Körper sind und eine menschliche Erfahrung machen, eine lernende Erfahrung. Und deswegen, weil wir also zweifach sind, Seher in einem physischen, das heißt materiellen Körper, gibt es zwei Arten von Dharmas für uns. Unser materielles Dharma, unsere Berufung, könntet ihr dazu sagen auch, hängt auch zu tun mit Arbeit und Ashram-Fragen, also bin ich verheiratet oder bin ich ledig, oder wo finde ich mich wieder. Und ich muss auch ein spirituelles Dharma haben, spirituelle Übung haben, spirituell verankert sein, spirituell angebunden und verbunden. Diese beiden Dinge sind wichtig. Gut. Was wollte ich heute vermitteln? Es ging mir in erster Linie darum, euch spirituell zu erreichen, indem ich euch vermitteln wollte, dass das Mantra unglaubliche Kraft hat, aber es muss von uns richtig gechantet werden. Ich empfehle denjenigen, die sich weiterbilden möchten, wie man richtig chantet, einmal vielleicht ein Japa-Retreat aufzusuchen. Wir machen ein ganz tolles in Kroatien. Ihr könnt mal Madhupati fragen, der war hier aus Berlin da. Auf einer Insel ist das immer super, in der Adria. Wir haben ein anderes Japa-Retreat in Radadesh im Sommer. Wirklich sehr, 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 sehr nice. Wir nehmen uns eine Woche Zeit, einfach das Wissen und die Praxis des Mantra-Chantens zu studieren, also kennenzulernen und anzuwenden im Leben. Und ich wünsche euch so sehr aus ganzem Herzen, dass ihr diese spirituelle Erfahrung macht. Denn wenn ihr diese Erfahrung nicht macht, werdet ihr den spirituellen Weg leider verlassen müssen. Oder euch im Vorfeld aufhalten, im sehr gefährdeten Vorfeld des beurteilten Lebens, wo so viel materielle Dinge und so viel Unruhe und so viel Karma an euch zehrt und euch Schwierigkeiten macht. Ich möchte zum Abschluss eine kleine Übung machen mit dem Mantra Ram. Ich möchte euch bitten, dieses Mantra zu intonieren auf unterschiedlichen Ebenen. Ein bisschen aufrecht hinzusetzen. Und dann euch ein bisschen, Sadashi, weil du bist mit dem Rücken gegen die Stabsohr gekommen. Und euch ein bisschen zu sammeln. Die einfachste Übung, um euch zu sammeln, ist, dass ihr einfach auf euren ein- und ausströmenden Atem achtet. Für diejenigen, die ein bisschen fortgeschrittener sind von euch, möchte ich empfehlen, wenn ihr einatmet, das Mantra Ham zu sagen, innerlich. Ham. Und wenn ihr ausatmet, das Mantra Sa, innerlich zu sagen. Sagt es einmal mit den Worten. Ham. Sa. Einatmen. Ham. Ausatmen, Sa. Wenn ihr es innerlich nicht sagen könnt, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Füllfederhalter die Silbe Ham auf ein weißes Blatt Papier malt. Vielleicht noch schwieriger. Und so. Oder wenn es zu schwierig ist, einfach nur atmen. Jetzt werden wir, stellen wir uns vor, unser physischer Körper ist wie eine Kathedrale mit einem Boden, wo die Bänke sind, einem Gebiet, wo die Kronleuchter hängen, ein bisschen höher über den Bänken, und ein Gebiet unterhalb des Domes. Und wir sagen jetzt das Mantra Ram, nicht Rama, sondern Ram. Und während wir das sagen, stellen wir uns vor, dass dieser Klang auf dem Boden oder dort, wo die Sitze sind, von der Kathedrale ist. Ich sage es einmal vor und wir sagen es dann dreimal nach. Ram. Aufmerksamkeit höher, dort wo die Kronleuchte hängen. Wir gehen also in die Mitte unseres physischen Körpers. Ich sage das Mantra einmal vor, alleine, und dann sagen wir es einmal gemeinsam. Höher in unserem physischen Körper, wie in einem Dom. Wir gehen in die Kuppel des Domes oder in unserem Körper ungefähr in unser Kehlkopf-Area, das Gebiet bei unserem Kehlkopf des Kopfes. Ich sage es einmal vor und wir sagen es dann sechsmal nach. Ja. Was unter anderem in diesem Zeitalter empfohlen ist. Ich nehme jetzt das Gauranga-Mantra, chanten, uns dabei im Geiste auf den Herzbereich, die Mitte sozusagen konzentrieren. Ich werde das Mantra einmal alleine vorsprechen und wir werden es dann viermal gemeinsam nachsprechen. Gauranga. Was war die Idee dieser Übung? Die Idee dieser Übung war, drei Dinge zusammenzubringen, die normalerweise im Leben völlig auseinanderliegen. unseren physischen Körper, unser Geist, deswegen haben wir zur Aufmerksamkeitsübung gemacht. Richte dein Bewusstsein dahin, die Mitte deines Körpers und so weiter. Und schließlich auch das Herz, die Gefühle. Ich habe das mit den Gefühlen nicht so erklären können, weil im Japa-Retreat ist diese Übung eine Übung, die über eine Stunde begleitend gemacht wird. Seht mal, die meisten von uns sind so auseinander. Ihr Körper tut irgendwas, dabei denken sie was, essen vielleicht noch was. Und ihre Gefühle sind bei Clotilde in Italien. Alles nicht an einem Platz. Und deswegen sind sie halt diffus und chaotisch im Leben. Bei der spirituellen Praxis ist es wichtig, dass du Körper, Geist und Herz zusammenbringst. Und so wie du das zusammenbringst, ist es magisch. Plötzlich entfaltet das Mantra seine Kraft. Das kann jeder erfahren, selbst ein ganz normaler Mensch, der gerade das erste Mal in einen spirituellen Vortrag hinein stolpert und sich vielleicht noch fragt, was mache ich denn hier, ich sollte jetzt Fernsehen sehen. Und das kann jeder sofort erfahren, diese Kraft. Für denjenigen, der mit dem Mantra umgeht und es praktiziert, ist es sehr wichtig, dass er diese Dinge zusammenbringt in seinem Leben. Gut. Ich möchte jetzt hier den Vortrag beenden. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass für jeden ein bisschen drin war.